Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist und alles Gute für dich im neuen Jahr. In dieser Folge spreche ich mit Uta Härte, einer Fachleiterin und Fachberaterin für Musik aus Havixbeck bei Münster, und Maximilian Zink, einem frisch examinierten Musiklehrer aus Detmold, der auf sein Referendariat zurückblickt. Ich freue mich sehr, dass wir durch diese beiden Menschen einen Einblick in zwei aktuelle Perspektiven auf das Referendariat in Musik bekommen. Wenn ich auf mein Referendariat zurückblicke, dann habe ich auf jeden Fall gemischte Gefühle. Ich erinnere mich daran, wie ich mir mit meinem Perfektionismus oft im Weg stand, wie ich auch den Jugendlichen damit im Wege stand oder wie ich an den Wochenenden vor Unterrichtsbesuchen stundenlang vor dem Laptop saß, um Unterrichtsentwürfe zu schreiben. Mein damaliger Freund konnte diese ganze Aufregung um den Musikunterricht nicht so ganz nachvollziehen und sagte oft: "Hey, mach doch einfach Musik mit den Kindern, was ist so schwierig daran?" Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, erinnere ich mich aber auch an die netten MusikkollegInnen an der Clay-Schule in Berlin, zum Beispiel an ihre bestärkenden Worte oder auch die Witze, die sie im Musiklehrerinnenzimmer gemacht haben. Viel Spaß nun dir beim Zuhören. So, sehr schön, dass wir uns heute zu dritt per Zoom treffen. Wir sind alle in NRW und ich dachte, zum Kennenlernen wäre es schön, ihr beide erzählt einfach mal eine Geschichte aus eurem Arbeitsalltag. Und ich würde gern von euch beiden eine Geschichte hören, wo ihr das letzte Mal dachtet in eurem Musikunterricht: "Boah, das freut mich jetzt total, das ist heute richtig gut gelaufen." Erzählt uns doch einmal, wann ihr das zum letzten Mal gedacht habt, in welcher Situation, was da passiert ist. Max, magst du mal beginnen?
Ja, lieben gerne. Also ich würde nicht sogar sagen, es ist sehr gut gelaufen, sondern habe mich einfach generell gefreut. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen mit einer 10. Klasse einen eigenen Blues geschrieben. Und da war eben so eine Truppe gerade in so einem Aufnahmeraum mit Mikrofon und haben da an dem Blues rumgetüftelt und haben da ganz eingängig diskutiert, ja, irgendwie in der und der Phrase, mach das noch mal ein bisschen länger, mach das hier noch so. Und haben ganz viel ausprobiert, das immer wieder verworfen, neu gemacht und haben dabei komplett die Zeit aus den Augen verloren. Also die haben dann auch gesagt, nee, wir müssen das jetzt auch ganz unbedingt machen. Haben auch in die Pause hinein das dann quasi aufgenommen und meinten auch danach, ja, das war jetzt so toll, das war so produktiv, das hat so Spaß gemacht, das zu machen. Und da hatte ich mir dann gedacht, ja, genau deswegen mache ich das ja eigentlich, diesen Job, dass quasi da Schülerinnen und Schüler so unter sich quasi ästhetisch da aushandeln, warum jetzt die Phrase noch ein bisschen länger sein sollte, wie sie genau was ausgestalten sollen und ja, dass ich quasi ein Setting geschaffen habe, wo die das eben ausleben konnten und ausprobieren konnten. Das war so mein Highlight der letzten Wochen, würde ich sagen.
Und ein Flow-Moment, also wo die Jugendlichen im Flow waren, ne? Weil da sagt man doch immer, wenn man Flow spürt, dann hat man so eine Zeit Welt-Selbstvergessenheit.
Ja, genau. Und ich hatte auch den Eindruck, also ich muss eigentlich aus diesem Raum rausgehen, weil egal, was ich jetzt mache, ich störe. Also ich kann nur was falsch machen, wenn ich jetzt da bin. Ich muss da jetzt raus und die einfach mal machen lassen.
Ja, schön. Uta, was ist deine Geschichte?
Ja, die ist ganz ähnlich. Die hat sich sogar gestern erst abgespielt. Auch eine Klasse 10. Aufgabe war, selbst geschriebene Liebeslieder machen. So im Vorgriff auf die Romantik und die Kunstlieder waren sie aufgefordert, erstmal selber Lieder zu schreiben. Und wir hatten schon vor den Ferien einen Teil präsentieren lassen. Und gestern kam nun die letzten Gruppen. Und da war es auch so, dass sie so mit Inbrunst ihre eigenen Stücke da präsentiert haben, beziehungsweise auch schon zwei Jungs am Ende der vorherigen Stunde kamen, ob sie in der Pause üben könnten. Sie wollten die Präsentation vorbereiten und nachdem die letzten zwei Gruppen präsentiert haben, wollten die anderen Gruppen nochmal ihre Stücke vorstellen, weil die ganze Klasse so begeistert war von ihrer Kreativität, die sie da entwickelt hatten, und ihnen war bewusst, dass es singuläre Stücke sind, die hört man nie wieder, die wird ja nie veröffentlicht. Und das hat mich so gefreut, dass sie so wertschätzend scheinbar miteinander und wir umgegangen sind, dass sie das so zu schätzen wussten. Das hat mich total gefreut und auch ganz begeistert, und diese Vielfalt haben sie wahrgenommen. Also eine Gruppe hatte das Glück, dass ein Onkel, ein R&B-Produzent in L.A. ist. Und dann haben die über Weihnachten sich getroffen, weil der Onkel hier war. Und dann hat er mit der Gruppe in den Ferien den nochmal so einen richtig fetten R&B-Beat darunter gelegt. Und die waren natürlich mega begeistert. Und die anderen hatten aber dann das teilweise auch ganz selber geschrieben. Also diese Vielfalt hat begeistert, die Kreativität. Und da war ich auch selber ganz geflasht, wie schön das gelaufen ist.
Boah, richtig schöne Geschichten habt ihr ja mitgebracht. Danke. Jetzt würde ich gerne, bevor wir so ins Eingemachte gehen, was eine Diskussion über Musikunterricht anbelangt, kurz mal vorlesen für die HörerInnen, wie es eigentlich dazu kommt, dass Max jetzt Gast im Podcast ist. Und Uta, dich habe ich dann ja später gefragt. Und bei Max war es ja so, dass du vor circa einem halben Jahr einen Kommentar hinterlassen hast auf dem Blog zu Mehr als Töne. Und ich fand den Kommentar klasse und dachte, oh, ich hoffe, ich komme mit dem nochmal in Kontakt und erfahre mehr über ihn als nur den Namen Max, den du, glaube ich, da angegeben hattest. Und ich lese mal vor, was du da geschrieben hast. Das war ein Kommentar zu einer Folge, wo der Professor Stefan Orgas aus Essen interviewt wurde von zwei Studentinnen aus Essen und einer Studentin aus Berlin. Es ging um eine demokratische Unterrichtskultur in der Folge. Und du hast geschrieben, Max, danke für diese wunderbare Folge. Sie war der Anlass dazu, dass ich mich im Referendariat eingehend mit dem Thema Partizipation beschäftigt und viel über die Gestaltung meines eigenen Unterrichts nachgedacht habe. Meiner Wahrnehmung nach wird Demokratieerziehung in der Lehramtsausbildung zwar als Querschnittsaufgabe benannt, aber sowohl auf schulischer als auch auf unterrichtlicher Ebene komplett ignoriert. Erwartet werden immer noch 10 Unterrichtsstunden und jetzt in Anführungszeichen nach alter Väter Sitte, um hier mal Herrn Orgas zu zitieren, bei denen alleine die Lehrkraft vorgibt, was in den nächsten 45 Minuten thematisiert werden soll. Wenn es gelingen soll, dass sich in den Köpfen etwas ändert, muss man nicht nur im Lehramtsstudium, sondern auch ganz dringend am Referendariat ansetzen. Also das hast du ja vor einem halben Jahr geschrieben und jetzt wäre meine Frage an dich. Wie siehst du deinen Kommentar heute, ein halbes Jahr später?
Ja, ich denke, dass der damals natürlich aus der Perspektive des Referendars geschrieben wurde, der halt, in diesem System drin ist und dass man diese Prüfung durch muss und das natürlich dass so ein paar Einengungen einfach mit sich bringt. Natürlich, man hat diese 45-Minuten-Einheit, man muss seine UBs abliefern und ich hatte immer den Eindruck als Referendar auch, dass das einfach sehr einengend ist, dass man eben erwartet, es muss so eine minutiös durchgeplante 45-Minuten-Stunde sein, wo wirklich jedes Detail durchdacht ist, wo man nichts dem Zufall überlässt, wo man quasi vorher schon genau weiß, was am Ende rauskommen soll. Und gerade vor dem Hintergrund von Demokratieerziehung, Partizipation der Schülerinnen und Schüler, schließt sich das ja eigentlich fast gegenseitig aus. Also sobald ich alles durchplane bis in die letzte Minute, ist eigentlich kein Raum mehr für was Spontanes oder auch für die Meinung von anderen oder, sage ich mal, auch für überhaupt was anderes zu machen. Ich muss ja das nicht nur da schon wissen, sondern ich muss ja teilweise schon Wochen vorher genau wissen, was ich da vorhabe. Und das steht sich so ein bisschen im Weg. Und diesen Widerspruch, mit dem habe ich versucht, da ein bisschen auch umzugehen. Also es ist natürlich auch jetzt heute immer noch ein Widerspruch, weil das 45-Minuten-Raster ist natürlich in Schulen nach wie vor verankert, klar. Aber es besteht natürlich jetzt nicht mehr der Zwang nach dem Referendariat, dass jede Stunde in sich perfekt geschlossen sein muss und dass man nicht auch mal was ausprobieren könnte. Mhm. Möchte ich jetzt auch gar nicht so als Einschränkung verstehen. Also ich habe jetzt auch während des Referendariats, auch dank meiner Fachleitung, die da sehr offen für war, natürlich trotzdem Sachen ausprobiert. Aber letztendlich muss man immer gucken, wie passt das für einen OB? Wie können wir es am Ende dann doch wieder einfangen und dann doch wieder in so ein Raster zwingen? Ja, was projektorientierten Unterricht angeht, fand ich das immer eine echte Herausforderung und sehr, sehr schwierig, dem gerecht zu werden.
Uta, da kannst du doch direkt mal antworten.
Ja, es ist tatsächlich genau die Schere, die wir da haben zwischen Schülerorientierung und einer gewissen Freiheit, die wir den Schülerinnen und Schülern beim Mitplanen des Lernweges geben sollen und natürlich diesem Referendar oder der Referendarin, die in ihrer Unterrichtsstunde jetzt natürlich alles zeigen will, was sie kann und das in einer Planung ja auch aufschreiben muss. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ist ja auch mittlerweile so, dass man auch 60 Minuten Stunden zeigen kann. Zumindest bei uns kann man das beantragen. Das würde das Ganze schon mal etwas aufbrechen, aber ist natürlich keine strukturelle Lösung. Ja, also ich zum Beispiel bei meinen Referendarinnen sehe das schon, ob jemand generell das auf dem Schirm hat, dass er mit den Schülerinnen und Schülerinnen zusammenarbeitet oder ob es wirklich eine Stunde ist, die vorgegeben ist und die durchgezogen ist. Da kann man ja schon innerhalb der Planungen erkennen, ob das mitgedacht wurde oder nicht. Aber tatsächlich, diese Bewertungssituation ist manchmal für alle unbefriedigend, weil man weiß, dass man nicht das zeigen kann, was man eigentlich gerne zeigen würde.
Ja, wobei ich mich frage, also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit Partizipation und man könnte ja eigentlich dann in so einen Entwurf auch reinschreiben, in der Phase möchte ich Mitbestimmung an der Stelle ermöglichen. Und das wäre doch okay, oder? Und dann begründet man das und sagt, und ich versuche das dann so und so weiterzuführen.
Ja, natürlich, das kannst du machen auf jeden Fall. Also das habe ich auch so gemacht, also das kann man generell so machen, aber ich meine, dass du sogar in diesem größeren Rahmen denkst, dann wird es wieder problematisch, also wenn du quasi eine Unterrichtsreihe, wo du weißt, ich möchte jetzt ein UB zeigen, startest mit, übrigens, das hier ist der Lehrplan, das sind die Vorgaben, in diesen Vorgaben bewegen wir uns, was interessiert euch? Also wenn du so offen da rein startest, dann hast du immer das Problem, dass du das Risiko hast, dass es irgendwie schief gehen könnte. Und das kannst du dir im Referendariat, wenn UBs anstehen, eigentlich nicht erlauben. Außerdem ist es für die eigenen Nerven sehr ungesund auf Dauer, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber also ich habe das dann trotzdem gemacht, aber dann eben nicht in Klassen, in denen ich UBs zeigen wollte. Einfach um dieses Risiko zu minimieren. Mhm. Also wenn man jetzt mal Orgas quasi ernst nimmt, im Sinne kommunikative Musikpädagogik, wir loten mal aus, was ist der Rahmen und in welchem Rahmen bewegen wir uns und wo liegen die Interessen, was ist das grundsätzliche Überthema, dann, wie gesagt, finde ich das schon schwierig, tatsächlich im Rahmen des Referendariats damit zu arbeiten. Zumal man ja auch natürlich Refis hat, die komplett andere Schwerpunkte haben, die teilweise auch an ganz verschiedenen Entwicklungsstufen stehen, die ganz viel unterschiedliches Vorwissen mitbringen, von zu ich kenne meine ganzen Didaktiken auswendig, zu ich habe davor noch nie was gehört. Ja, gibt's ja auch. Alles natürlich immer, je nachdem, wo man studiert hat, welchen Fokus man hatte, ob man da jetzt eher sehr praktisch unterwegs war oder sehr theoretisch. Das verstehe ich natürlich, dass das nicht sich vereinheitlicht.
Dann hat man noch die Lerngruppen auch, ne, die auch innerhalb einer Schule oder innerhalb einer Schulform auch sehr unterschiedlich sind. Man kann nicht in einem gleichen Unterrichtsvorhaben mit allen Lerngruppen das Gleiche machen. Darauf muss man reagieren. Und ich würde nur noch auch sagen, aus meiner Erfahrung ist, dass man mit den Schülerinnen und Schülern eigentlich auch kommunikativ und transparent das ganz gut begleiten kann. Wenn man ihnen also sagt, das ist unser Vorhaben und die sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass es einen Lehrplan gibt, die wollen ja auch wissen, was sie lernen. Und wenn man dann immer wieder ihnen sagt, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es eine Freiheit, die ihr mitbestimmen könnt, wir müssen an bestimmten Stellen einige Dinge abhaken, das müssen wir in anderen Fächern auch, aber es gibt immer wieder Felder für euch, wo ihr selber mitbestimmen könnt, dann ist das so ein Wechselspiel, was sich meiner Erfahrung nach eigentlich auch ganz gut bewährt.
Ja, das ist auch ein Weg, den ich total gut finde. Also, dass man die Menschen, mit denen man arbeitet, ernst nimmt und ihnen einfach sagt, das und das habe ich mir überlegt, weil ich das für einen guten Weg halte mit unserer Gruppe. Ne, weil wir müssen ja schon immer Vorschläge machen und haben ja auch unsere Vorstellungen. Und ich musste jetzt bei dem, was du, Uta, gesagt hast, an mein Seminar heute Vormittag denken. Das ist ja auch projektbasiert. Und es heißt, wir schreiben unseren eigenen Kernlehrplan. Und die arbeiten da ja gerade an verschiedenen Bausteinen. Also es haben sich verschiedene Gruppen gebildet, die aufschreiben wollen, was sie eigentlich für Kompetenzen fördern wollen und warum. Also die mussten dann auch Fachliteratur lesen. Und heute musste ich ein paar Mal wieder grinsen, also mit dieser Partizipationsbrille, durch die ich dann auf alles gucke, was da im Seminarraum passiert, weil dann einige Studierende so, uff, das ist aber anstrengend. So. Weil je mehr Freiheiten man ermöglicht, desto schwieriger wird's ja. Und in einem Zweigespräch mit einem Studenten meinte er auch, boah, das ist aber jetzt noch echt eine schwierige Aufgabe. Ich so, ja, aber gehen Sie die doch mal an. Ich gebe Ihnen hier Freiheit und nutzen Sie die Freiheit. Es wird ja hier nichts publiziert. Das gilt ja jetzt nicht für sämtlichen Musikunterricht eines Bundeslands, aber genießen Sie doch mal, dass Sie jetzt hier im Seminar die Freiheit haben. Und da habe ich so gemerkt, dass ich auch beruhigen muss und sagen muss, sie kriegen das schon hin. Kennt ihr das auch? Also
total. Also ich glaube, das gesamte Referendariat ist genau dieses Gefühl ganz oft, so dieses irgendwie, das ist ja irgendwie ganz schön viel, kriege ich das überhaupt irgendwie alles gebacken? Am Ende merkt man dann, ja, also es geht irgendwie, aber diese Momente gibt es wirklich regelmäßig. Und gerade Partizipation ist, glaube ich, auch was man was da von mehreren Seiten gelernt werden muss. Also klar, die Schülerinnen und Schüler müssen das natürlich auch erstmal lernen. Also wenn man das erste Mal in einer Klasse macht, die sowas noch nie gemacht hat, ist die komplett überfordert. Mhm. Auch wenn man sagt, mach mal irgendwas, das geht natürlich nicht.
Ja, ja.
Also da muss man natürlich immer auf seine Lerngruppe schauen, wer sitzt da eigentlich vor mir, was kann man denen an Freiheit quasi, wie viel Freiheit vertragen, die könnte man fast schon provokativ sagen. Ja. Aber auch genauso man selber als Lehrkraft natürlich kann auch Partizipation, also wenn ich im Referendariat, ich habe mir das ja auch quasi vorgenommen, das zu machen, weil ich mich damit beschäftigt habe, zu sagen, nee, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich hatte auch Ängste zu sagen, oh Gott, das geht bestimmt total schief jetzt alles. Und habe dann auch angefangen mit, guck mal, wir haben so und so viele Stunden Zeit. Ich hätte mir diese Projekte überlegt. Diese Projekte setzen voraus, dass wir uns mit unterschiedlichen Dingen davor beschäftigen.
Ja.
Sucht euch was aus. Ich stelle euch das vor. Wir stimmen einfach darüber ab. Und was ihr wollt, das machen wir. Damit konnte ich mich erstmal ganz gut eingrooven darauf sozusagen. Und habe mich dann da so langsam hochgearbeitet. Aber das ist so ein Punkt, wo ich mir auch einfach wünschen würde, ohne jetzt was vorweggreifen zu wollen, in der Referendariatsausbildung, dass das einfach mitgedacht wird. Weil ich hatte nie den Eindruck, dass man quasi dazu animiert wird, quasi so wirklich partizipativ zu denken, sondern wirklich sehr starr in dieser, ja, so muss ein UB aussehen, so wird das erwartet, 45 Minuten durchgetakteter Unterricht und das musst du zeigen.
Ja, Uta, möchtest du was
darauf antworten? Ja, das ist... Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es immer irgendwie schwierig ist, diese Formate aufzulösen. Und wir überlegen ja jetzt schon, oder es wird ja das System auch etwas reformiert. Zum Beispiel werden diese Unterrichtsbesuche nicht mehr als alleinige Bewertungsgrundlage auch gesehen. Denn letzten Endes sind die UBs ja nur Stress, weil es die Bewertungssituation ist. Wenn das eine Begleitungsbesuch wäre, wie im Praxissemester, dann hätten alle was davon und es würde auf einmal einen ganz anderen Charakter bekommen. Aber da so im Hintergrund immer diese Note schwingt, ist das immer gleich eine Drucksituation. Und es wird ja jetzt schon gesagt, dass die einzelnen UBs keine Noten mehr bekommen, also dass man nicht mehr sagt, das war jetzt eine 3 oder eine 1 oder sowas, sondern dass das ganze Feld etwas erweitert wird, dass es sonstige Leistungssituationen gibt, wo man sich einbringen kann, einfach um da auch diesen Druck etwas herauszunehmen. Und ich finde das auch in Ordnung, weil es gibt nun mal 5 Felder auch, ne, Handlungsfelder, in denen man sich als Lehrer bewegt und Lehrerin und...
Kannst du die noch mal kurz auflisten?
Das sind diese sogenannten Übs, also die Unterrichten. Das erste Feld, in dem wir uns mit dem Unterrichtsfeld beschäftigen, dann Erziehen, ist das E nach dem U, Erziehen. Dann gibt es Leistung und Leisten, also das ist das L. Dann ist das B ist Beratung und das S ist das System Schule. Die haben noch mehrere Untertitel, aber ich habe das jetzt mal kurz abgekürzt. Also unterrichten, erziehen, leisten, beraten und System Schule. In diesen ist das Kerncurriculum aufgebaut und in diesen Kompetenzen werden dann auch die ReferendarInnen am Ende benotet. Und bisher war der Schwerpunkt oder ist natürlich als Fachleitung sehe ich durch die Unterrichtsbesuche natürlich am meisten Unterricht. Deswegen steht das so eigentlich bisher auch immer im Fokus. Und zum Beispiel Beratungssituationen kann ich gar nicht einsehen. Ich bekomme das mit in Gesprächen. Man sieht, wie sich jemand positioniert, wenn man hypothetische Handlungssituationen aufbaut. Was sagt da jemand? Wie verhält er sich? Aber ich erlebe natürlich keine echten Beratungssituationen. Leistungssituationen kann man aber sehr gut. Wie werden jetzt Klausuren gestellt? Wie verhält sich jemand? Wie ordnet er das ein? Also da kann man schon auch, wenn man sich Klausuren anschaut, mal sehen, wie das zu bewerten ist. Und Erziehen, das ist natürlich im Referendariat immer, auch gerade in Musik, also eine große Frage, wie nehmen wir unseren Erziehungsauftrag in Musik mit Unterrichtsstörungen mit Erziehen und auch Beraten an?
Ja, daran orientieren sich, also an den Kompetenzen orientiert sich nicht nur das Gutachten auch der Schulleitung, sondern eben auch das der Fachleitung und das der Mentorinnen und Mentoren. Also derjenigen Lehrkräfte, bei denen man so unterrichtet eben. Also auch die Schulleitung sieht quasi in der Regel vielleicht so die Hälfte der UBs, die man so macht und hat dann diese Gutachten von Unterricht, den sie aber nicht selbst gesehen hat und bastelt daraus irgendwie eine Note. Also es ist immer ein sehr kryptischer Prozess und ja, es hängt dann halt sehr von der Schulleitung ab, ob man das nachvollziehen kann, wie diese Note zustande kommt oder eben eher nicht.
Also ich wusste das nicht, wie die Schulleitung auf die Note kam damals. Aber ich habe eine sehr gute Note bekommen, von daher hatte ich auch keinen Grund, mich zu beschweren. Man fragt ja erst nach den Gütekriterien, wenn man nicht also zufrieden ist.
Die Musiker haben es ja auch immer dann doch noch etwas einfacher, weil wenn sie dann am Tag der offenen Tür das Ensemble leiten oder den Chor oder eine Musik-AG machen oder irgendwo genau. in der Öffentlichkeit auftreten, dann haben sie oft schon Stein im Brett und sind sichtbar. Das ist natürlich für so ein Erdkundereferendar etwas schwieriger, sich da in der Schule zu positionieren. Genau, deswegen die Musiker sind eigentlich automatisch im Schulleben sichtbar, wenn sie sich engagieren für die Schule.
Ja, hast du eigentlich auch ReferendarInnen, die das nicht tun und die sagen, nö, das würde mich mal interessieren, weil das war für mich auch damals schon so ein wichtiger Bereich.
Eher einfach. Dann aus persönlichen Gründen, also dass zum Beispiel jemand gerade Mutter geworden ist oder Elternteil, irgendwelche Sachen, dass dann man dann sagt, ich schaffe es wirklich nicht. Oder dass es auch an der Schule keine Möglichkeiten gibt. Ich habe auch ReferendarInnen an Schulen, wo einfach kein Musikleben stattfindet, weil das da nicht implementiert ist. Und dann haben sie eigentlich auch keine Möglichkeiten, weil wir wissen, dass wir halt alle selber im Moment sind, musikalische Ensembles zu gründen, sehr schwierig. Also die Schulen, die lebende Musikwelt haben, das ist ganz gut. Nach Corona ging es ja ganz runter, das erholt sich gerade wieder. Aber jetzt neu zu starten an Schulen, wo gar nichts vorhanden ist, das ist für einen Referendar oder für eine Referendarin sehr, sehr schwer.
Kommt natürlich noch, dass das halt eine On-Top-Belastung auch einfach ist, ne? Als wenn man so 2 AG-Stunden pro Woche noch zusätzlich schmeißt, die natürlich unbezahlt sind auch und einfach extra Arbeit. Also klar, natürlich bei aller Liebe zu dem, was man tut, aber man muss dann irgendwo auch mal gucken, schaffe ich das alles so? Weil das Ref ist ja jetzt auch keine gerade entspannte Zeit.
Sonst droht der Burnout. Aber also meine Gedanken dazu waren eigentlich, ich finde es super, wenn es doch keine musikalischen Angebote an einer Schule gibt und ich kann dann was gestalten. Also wenn man an so ein Gymnasium kommt oder eine Gesamtschule, wo schon ganz viel ist, so war das bei mir, da wusste ich, es gibt schon einen Chor und dann konnte ich das nicht machen. Oder ich hätte den Kollegen fragen können, wollen wir das als Team machen? Und da gibt es ja auch nicht selten Konkurrenz zwischen Musiklehrkräften, so wie ich das auch manchmal höre. Aber es wird dann offenbar nicht angerechnet, ne? Also, und das war bei mir, da hatte ich Glück, weil es eine musikbetonte Schule damals war.
Im Referendariat nicht, also das ist Verhandelssache, aber die Stunden sollten dann auch eigentlich für Unterricht genutzt werden, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Und, ja, okay.
Ja, ich habe das tatsächlich gemacht. Ah, also ich hatte cool. sogar eine Band, ich habe eine Band aufgemacht. Oder es wurden dann 2 Bands, weil sich irgendwie 15 Leute da beim ersten Treffen auf einmal aufgetaucht sind. Nee, das hat auch super Spaß gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit mit der Truppe. Es hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe da auch viel Energie und Zeit, auch Arrangementzeit reingesteckt. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, ich hätte mir auch viel Stress ersparen können, wenn ich das einfach nicht gemacht hätte, ehrlicherweise. Weil im Referendariat ist es schon wirklich heftig oft die zeitliche Belastung. Man braucht einfach ewig für alles am Anfang. Und diese 2 Stunden pro Woche einfach in was anderes zu stecken, das hätte man
da würde ich doch getan. Stark dagegen argumentieren. Also, weil ich glaube, dass gerade dieser Kontakt mit Jugendlichen, wo man zusammen musiziert, total entscheidend ist, auch für den Erfolg. Auch wenn man die dann in Musikstunden hat, man hat ja eine ganz andere Beziehung und kann ganz anders unterrichten. Also das ist zumindest meine Erfahrung und das ist ja total wichtig, diese gute Beziehung zu haben. Und mir hat es eigentlich eher Energie gegeben, ja, genau das zu tun. Uta, mich würde jetzt noch interessieren, wir haben jetzt Max' Perspektive so ein bisschen gehört über das Referendariat. Jetzt nochmal deine Perspektive. Was ist dir denn wichtig, wenn du mit ReferendarInnen zusammenarbeitest? Was möchtest du denen mitgeben?
Ich finde ganz wichtig erstmal die Begeisterung für das Fach. Also Musik ist so ein tolles Unterrichtsfach, gerade was wir besprochen haben. Diese Freude und wirklich Freude, also nicht nur irgendwie so Spaß, sondern wirklich Freude, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet und sieht, wie sie jetzt auch, wenn man länger in einer Schule ist, wie die heranwachsen. Also man hat es in der 5. Klasse und man sieht die dann bis zum Abitur. Manche begleitet man, weil als Lehrkraft gibt ja nicht so viele Musiklehrerinnen und Lehrer an einer Schule. Das heißt, die Chance, dass man Schülerinnen den ganzen Weg begleitet, ist sehr hoch, dass man sie dann irgendwie immer wieder sieht und man sich treu bleibt. Und wenn man dann diese Möglichkeit hat, als Musiklehrerin ja sie auch persönlich etwas zu begleiten, dann ist das einfach eine Riesenchance. Und genau wie du sagst, wenn man Ensembleleiterin ist oder wenn man Projekte macht und man mit ihnen ganz anders in Kontakt kommt, man sieht sich wirklich anders auf den Fluren, man begegnet sich anders. Das ist erstmal so das, was ich meinen Musikreferendaren sagen würde. Es ist einfach eine Riesenfreude, Musik zu unterrichten, weil es so ein schönes, ästhetisches Fach ist. Und wichtig ist mir, dass sie heile durchs Referendariat kommen, genau wie Max das gerade gesagt hat. Das ist also wirklich gerade für uns Musiklehrer in eine wirklich schwierige Zeit, das Referendariat. Denn wir leiden so ein wenig unter der Materiallosigkeit, der ein bisschen der Beliebigkeit. Je nachdem, welche AusbildungslehrerInnen man hat, ist der Lehrplan mal etwas vorgegeben oder auch nicht. Da gibt es also strukturell auch sehr große Unterschiede und eine gewisse Freiheit wird dann auch manchmal zur Ohnmacht für die ReferendarInnen, weil die überhaupt nicht wissen, was die tun sollen. Die haben gar keinen Überblick. Da würde ich gerne, bin ich dann auch gerne der Kompass und probiere so ein bisschen da zu sagen, okay, im Normalfall würde man jetzt diesen Weg gehen, der empfiehlt sich, um einfach auch zu den Ergebnissen zu kommen. Und ich unterstütze sie natürlich auch gerne mit Material, weil ich das vorhin schon gesagt habe, das Material ist einfach nicht in der Form da, wie wir das brauchen oder wie man das gerne im Referendariat als Referendar hätte. Der Durst ist riesig.
Und was muss sich an den Materialien, die publiziert werden, aus deiner Sicht ändern? Inwiefern könnten die besser werden?
Ja, das sind Steinbrüche. Das ist so manchmal so Doppelseitendidaktik. Da hat man dann quasi für eine Doppelseite ist das auch schön. Also das Hörbeispiel ist toll geschnitten, kann man gar nicht motzen, gibt den Notenausschnitt. Nur in einem Unterrichtsvorhaben, was über 12 Stunden läuft, einen roten Faden hat, eine Progression erzeugen soll, eine Lebenswelt, eine Problemorientierung, eine Kompetenzorientierung. Das sind ja, ich zähle jetzt mal Sachen auf, die alle gefordert sind. Wie soll man die abbilden? Das geht in diesen Heften nicht. Das sind Themenhefte. Die sind außerdem so ausgelegt, dass sie für alle Lehrpläne passen. Und wir wissen ja, wir sind ein föderales Land. Es gibt verschiedene Lehrpläne. In jedem Bundesland sind sie etwas anders. Und ich war zum Beispiel auf einer Fachleitertagung bundesweit in Mainz. Wir Fachleitungen haben eine halbe Stunde gebraucht, um uns überhaupt erstmal zu erzählen, wer welchen Lehrplan hat und welche Kompetenzen gefordert sind. So, also das heißt, die Verläge können darauf wahrscheinlich auch gar nicht reagieren. Und das bedeutet, dass es niemals eine fertige Planung oder für die ReferendarInnen ganz besonders eine Vorstellung davon gibt, wie sieht denn überhaupt so ein Unterrichtsvorhaben aus, was mal von A nach B gedacht wurde.
Ja, das wäre eine meiner Aufgaben als Dozentin in der Uni tatsächlich, was ich jetzt auch im nächsten Semester wieder machen will, ne, dass man mal so einen Bogen gespannt hat zusammen über 10 Wochen zum Beispiel. Ich würde auch wieder ein bisschen dagegen argumentieren, Uta. Ich finde, wenn wir alles auf dem Silbertablett präsentieren und dann noch für, ich weiß nicht, das sind ja 15 verschiedene Lehrpläne, weil Berlin-Brandenburg ist auf jeden Fall zusammen und das sind eigentlich 2 Bundesländer. Das würde mir persönlich zu weit gehen, das wäre mir zu kleinkariert, weil im Endeffekt haben wir ja große Überlappungen und doch ähnliche Kompetenzen.
Klar, ich spreche nur aus Sicht der ReferendarInnen, die bräuchten das einfach mal als Vorlage, die müssten sich irgendwo, die fragen mich immer, wo kann ich nachgucken, wo kann ich das, was sie mir jetzt hier gerade erzählen, nachschauen. Und dann sage ich immer, ja, das sind jetzt 20 Jahre Berufserfahrung mit Trial and Error mit unendlich vielen Büchern. Das kann ich jetzt gar nicht, das gibt es nicht. Es wird es auch so, wie du sagst, nicht geben. Aber es wäre halt wünschenswert, dass es irgendwie eine Möglichkeit gäbe oder eine, wir haben eine Didaktikvielfalt, muss man ja auch sagen. Du wirst das wissen, es gibt quasi keine Didaktik, an der man sich halten kann. Da gibt es ganz viele Unterschiede, die sind auch alle berechtigt und auch alle toll. Nur ich glaube, so für diesen ganz normalen Unterricht gibt es jetzt irgendwie wenig Schablonen.
Ja gut, also man wird natürlich dadurch auch, man fängt an kreativ zu werden natürlich auch. Ne? Also man ist natürlich sehr fit, selbst darin Materialien zu erstellen, aber es hat auch den Nachteil, man neigt irgendwann dazu, auch keine mehr annehmen zu wollen. Nach dem Motto, nee, ich muss das jetzt noch ein bisschen abändern, das passt jetzt mir nicht hundertprozentig. Also man wird so ein bisschen picky dann auch einfach. Und also ich verstehe das total, was Uta sagt. Also wir haben halt echt nicht den Luxus, dass wir einfach so ein Buch haben, das machst du dann auf und dann hast du da mal so eine fertige Stunde. So läuft das halt nicht. Also es ist ja nicht nur die Themenhefte, sondern auch die Bücher sind ja gefühlte Themenhefte. Dann hat man halt so eine Doppelseite für die Musik, dann hat man mal so eine Doppelseite Musik und Werbung. Das ist auch immer alles ganz nett, um mal so eine Idee zu bekommen, was man überhaupt machen könnte. Aber natürlich aufeinander aufbauen tut da gar nichts. Ne? Also wenn du da irgendwie denkst, so ja, aber so Werbung, ach, am Ende soll da irgendwie, soll die einen eigenen Werbefilm vielleicht drehen und den noch vertonen, dazu noch einen eigenen Jingle schreiben, da musst du natürlich schon Gedanken machen, wie mache ich das jetzt in einzelnen Schritten, und da hilft mir das Buch dann nicht weiter. Dann bin ich dann doch wieder so weit, dass ich selber denken muss. Dann natürlich hängen die Bücher der musikalischen Entwicklung zwangsläufig immer hinten dran. Das geht ja gar nicht anders. Als wissen ja auch ein Fach, das quasi so eine Daueraktualität da immer ja fast schon gezwungen ist, daueraktuell zu sein, weil sich alles ständig wandelt. Die Geschmäcker wandeln sich und auch natürlich das, was die Jugendlichen als Lebenswelt empfinden. Deswegen müsste man da ständig seine Materialien näher anpassen, ja, und kann sich ja gar nicht auf Bücher verlassen. Also das ist einfach so ein
genau, bisschen das wäre auch, das wäre auch meine Sache gewesen gerade. Also natürlich, klar, man kann es nicht festschreiben. Die Freiheit und die Kreativität ist auch wieder das, wovon das Fach lebt. Nur es ist halt so ein gewisser Grundkonsens wäre schön. Also dass man so eine gewisse Basis wenigstens hat, auf die man sich verständigt. Und die fehlt meines Erachtens nach ein wenig.
Ja.
Ja, das habe ich auch mal bei den musikpädagogischen Tagen erlebt. Die haben wir immer in Detmold, den musikpädagogischen Tag OWL. Da kommen quasi hier aus der Gegend, also Bielefeld, Detmold, Paderborn und Minden, die Fachleitungen. Da kommen ganz viele Lehrkräfte. Und dann wird da eben auch diskutiert, werden Workshops durchgeführt. Und das merkt man schon ganz oft, also dass die Leute aus verschiedenen Ecken kommen und man wirklich ganz oft so grundsätzlich darüber diskutieren muss, was soll Musikunterricht eigentlich, was wollen wir hier eigentlich? Das sind dann so von, ja, ich mache so gerne Keyboard-Workshops bis zu Musiktheorie ist das einzig Wahre. Und die müssen doch Mozarts Reisen auswendig gelernt haben. Das ist da irgendwie alles dabei. Und das ist eigentlich unmöglich, unter einen Hut zu bekommen. Und das, also ich verstehe das total. Also wir haben da auch im Seminar, im REF, immer wieder drüber diskutiert, was wir eigentlich wollen am Ende. Also was soll dabei rauskommen? Was sollen die können? Was sollen die wissen, die Schülerinnen und Schüler? Und was ist wichtiger als, also gibt es überhaupt sowas wie eine Wertigkeit? Sind irgendwelche Themen wichtiger als andere Themen? Sind nicht irgendwie alle Themen wichtig oder geht es am Ende nur um Kompetenzen und die Themen sind eigentlich völlig egal und austauschbar? Ohne Anfang und Ende, diese Diskussion. Also es ist eine tolle Diskussion, aber man kann sie nicht beantworten am Ende. Man kann nicht sagen,
so nee, ist also das. Mir persönlich ist immer als erstem Schritt wichtig, dass sie verstehen, ich habe schon gewisse Werte, was Musik angeht, mitbekommen in meiner eigenen schulischen Laufbahn. Und dass sie darüber nachdenken, was waren wohl die Werte meiner MusiklehrerInnen? Und dann im nächsten Schritt darüber nachdenken, gibt es auch noch andere Sachen, die man machen könnte? Also das kreative Denken ist mir auch wichtig, dass man nicht direkt schon mit Mitte 20 total eingerostet ist und immer wieder das Gleiche reproduziert. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Jetzt kommen wir übrigens langsam in den Bereich der Innovation, merkt ihr, ne? Weil darüber wollte ich jetzt als letztes noch reden. Dann lese ich immer gerne, das sind nur so 2 oder 3 Seiten aus diesem Buch, Musikdidaktik von Werner Jank. Da erklärt er das Normproblem der Pädagogik und sagt, wer seinen Unterricht entwirft, ergreift Partei. Und dann lese ich das mit den Studierenden, also das mache ich sehr gerne, damit sie verstehen, dass wie wir uns mit Musik beschäftigen, das kann so vielfältig sein. Und das ist ja das Problem, über das wir jetzt auch geredet haben. Und man muss dann auch eigene Schwerpunkte setzen. Und also ich ermutige sie dann auch eher, vor allem wenn sie noch am Anfang stehen, damit sie erstmal Erfolgserlebnisse haben, erstmal das machen, wovon sie total überzeugt sind, um erstmal ein Erfolgserlebnis überhaupt mit Kindern und Jugendlichen zu haben. Und dann gleichzeitig natürlich die Offenheit für andere Dinge, auf die man vielleicht selber nicht so Lust hätte. Aber wir brauchen ja den weiten Horizont. Jetzt habe ich schon angetriggert, also wie können wir eigentlich Musikunterricht auch verändern, wenn wir das wollen? Und ich würde sagen, wir müssen Musikunterricht immer wieder verändern und darüber diskutieren. Das hast du ja auch gesagt, Max. Was würdet ihr aktuell verändern wollen? Ihr könnt jetzt sagen, in der Referendariatsausbildung, weil das ist ja auch gerade Thema gewesen. Also Uta, du könntest sagen, im Referendariat, wenn ich das alleine entscheiden könnte, würde ich das verändern. Kannst du ja natürlich nicht. Oder in Bezug auf Musikunterricht allgemein.
Also was mir als erstes tatsächlich einfallen würde, wäre die Rolle der MentorInnen. Weil Lehrkräfte sind ja auch immer, also ich natürlich jetzt potenziell auch, als fertiger Referendar, ein zukünftiger Mentor für einen Referendar oder eine Referendarin. Natürlich mit der Maßgabe, dass man darauf eigentlich gar nicht vorbereitet ist. Also ich würde das natürlich machen, wie ich denke, dass das okay wäre. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung. Und ich glaube, es wäre einfach super wichtig, dass auch MentorInnen einfach ausgebildet werden. Also dass es da Fortbildungen gäbe, Vorbereitung darauf, wie man diesen Job eigentlich gut macht. Ah. Dass man als Referendar eben, dass das nicht passiert, weil wir haben ja gerade in Musik sehr wenig Lehrkräfte, die dieses Fach vertreten an einer Schule, dass das eben nicht passiert, dass man in eine Schule landet, wo man dann zufällig hoffen muss, dass da bitte jemand dabei ist, der eben so denkt und der auch innovativ sein möchte und halt nicht sagt, ja, jetzt habe ich 20 Mal das Gleiche reproduziert, ist doch toll, ich mache das schon immer so.
Ja.
Da hat man ja letztendlich nicht wirklich viel von. Und also das wäre mir, glaube ich, echt ein Anliegen, also dass man von der Seite das Ganze mal randenkt und die Referendarinnen da unterstützt von MentorInnen-Seite. Mhm.
Darf ich denn, Max, dich nochmal fragen, was würdest du denn jetzt erwarten? Also ich bin ja jetzt Fachleiterin, wenn du jetzt einen Wunsch an mich hättest, was würdest du denn da jetzt sagen?
Wie gesagt, ich habe das schon von Seite der Mentoren gesehen. Also was mich im Ref halt wirklich, oder was mir wichtig ist, ist, dass man die Referendare, also denen natürlich, wie du gesagt hast, denen was an die Hand gibt, dass sie eine Orientierung haben. Wir haben das tatsächlich schon ganz gut umgesetzt. Bei uns war das dann auch aus der Not heraus geboren. Aber das waren vor allem Examensentwürfe und UB-Entwürfe von den 10 Referendargenerationen vor uns. Es war ein riesiger Fundus. Aber damit muss man eine Idee bekommen. Aber ja, was mir sonst ganz wichtig wäre, wäre eine tatsächlich Theorie-Praxis-Verknüpfung, weil mein Eindruck war immer im Studium, man hat sich sehr viel mit Didaktiken beschäftigt, von welcher Seite kann man Musikunterricht betrachten, wie kann man was machen, wie würde sich ein Thema verändern, wenn man es mit verschiedenen didaktischen Brillen betrachtet. Also da habe ich mich immer sehr gut vorbereitet gefühlt. Und dann kam das Referendariat und es kam auf einmal die Problemorientierung wurde aus dem Hut gezaubert, von der mein Studium noch nie irgendwas gehört hatte. Die hat es einfach nicht gegeben. Und auf einmal
kannst du das nochmal kurz definieren? Wie hast du Problemorientierung gelernt, da wo du Ref gemacht hast?
Ja, gerne. Also Problemorientierung, das war ein denkwürdiger Moment im Kernseminar tatsächlich auch, wo das, da hat man so einen Zettel bekommen, quasi einen Vordruck mit einem Stundenverlauf, wie quasi eine Schablonenstunde auszusehen hat, mit einem Einstieg, dann einem Problemaufwurf, also eine Problematisierung, einem Problemaufwurf, einer Fragestellung, die man irgendwie entwickeln soll und dann einer Erarbeitungsphase, wo man am Ende diese Fragestellung beantwortet und quasi so einen Bogen baut, dass man wieder einen Kontakt zum Anfang hat. So in ganz groben Zügen. Aber genau das sind eben Dinge, die haben, finde ich dann immer, die hatten für sich, ich hatte immer das Gefühl, die haben so eine Eigenlogik bekommen. Also es wurde dann nicht wirklich angeknüpft an, das ist sinnvoll, weil die und die Didaktik, guck mal hier, das ergibt ja Sinn, sondern das war so eine Rechtfertigung für sich zu sagen, ja, das muss ja problemorientiert sein, weil das ist dann ja irgendwie wichtig, weil das ja konstruktivistisch ist und das soll ja Wissenschaftspropedeutisches sein, gerade in der Oberstufe. Und das war dann immer, ja, einfach, das war die Begründung quasi für alles. Und ich habe mir gedacht, na gut, eigentlich hätte man auch die ganzen Fachdidaktiken jetzt für das Ref aus seinem Hirn streichen können, weil das war einfach nicht mehr relevant. Und habe ich mir gefragt, ja, warum eigentlich? Also ich habe diese Verbindung natürlich dann trotzdem versucht, immer herzustellen. Aber ich hatte im Referendariat nicht den Eindruck, dass das wichtig gewesen wäre. Deswegen wäre mir das eben wichtig, dass man diese Verbindungen herstellt. Also, dass das, was im Studium passiert, mit dem, was im Referendariat passiert, dass das möglichst Hand in Hand geht. Ich weiß, es ist natürlich schwierig wegen Organisationsformen. Die ZFSLs wollen kein Geld mehr ausgeben für Dienstreisen und so weiter und so fort. Ich weiß, da gibt es ganz viele Probleme. Aber das wäre schon wichtig, dass das nicht so als Bruch wahrgenommen wird. Weil ich habe das tatsächlich so empfunden, als das ist jetzt ein krasser Bruch und jetzt auf einmal läuft das anders. Also, ich habe auch von anderen Referis gehört, aus anderen Seminaren, zum Beispiel Fachseminar Mathe, wo dann erster Satz der Fälle ist, vergessen Sie mal alles, was Sie im Studium gelernt haben. Matheunterricht geht nur so und so diese modernen Didaktiken, das braucht doch gar keiner. Und das kann es natürlich eigentlich nicht sein. Ne? Also das sollte es zumindest nicht sein aus meiner Sicht. Aber Uta, du darfst mir gerne widersprechen, dass das alles ganz anders ist. Ich weiß es natürlich nicht. Ich kann jetzt natürlich immer nur aus meinen Perspektiven sprechen.
Ja, ein bisschen ist das natürlich so, weil die Konzepte und die Modelle sind ein theoretisches Konstrukt, wie Unterricht geplant wird, soll sich auch auf die Praxis beziehen, tun sie ja auch häufig. Nur das Geschehen im Unterricht ist tatsächlich etwas ganz anderes. Also man kann mit Schülerinnen und Schülern ja problemorientiert eigentlich ganz gut arbeiten, weil wir brauchen irgendeinen Anpack, wie wir sie quasi in unser Lerngeschehen ziehen. Und sie brauchen irgendwie auch einen Sinn für das, was sie tun. Und das heißt also, erst wenn sie einen Sinn und ein Verständnis davon haben, womit sie sich beschäftigen, dann fangen sie auch an, sich damit zu beschäftigen. Das ist halt, finde ich, ein großer Vorteil, wenn man so problemorientiert denkt. Man kann Prozesse steuern, man kann damit Produkte generieren. Das ist schon etwas Handfestes, wo man eine Fragestellung hat, an der man arbeiten kann. Und ich finde so, didaktische Konzepte sind halt auf so einer Metaebene. Die denken etwas anders. Die denken jetzt nicht von unten heraus sozusagen, wie kriege ich jetzt den Schüler dazu, sondern sie versuchen eher den Unterricht zu kategorisieren oder zu
Ja, diese Frage zu beantworten, warum mache ich das ja eigentlich?
Genau, und
meinst du das?
Genau, und wie strukturiert sich das eher? Ne? Aber der Lehrer steht jetzt nun mal, oder die Lehrerin, vor 30 Schülerinnen und Schülern, die da sitzen mit großen Augen und die lernen möchten. Und da ist schon, finde ich, ein gewisser Bruch erkennbar, gerade durch die Kompetenzorientierung, die wir jetzt haben, die gibt es ja auch noch nicht so lange, ist es jetzt wieder etwas anderes Unterrichten gefragt. Es geht eher um die Output-Orientierung, nicht so sehr, was kommt rein und gerade in Musik, ne, nicht mehr das Kunstwerk an sich steht im Vordergrund, sondern eher, welche Kompetenzen erwerbe ich daran
und wie gestalte ich die Prozesse?
Genau. Und dann sind sie aber auch mittlerweile binnendifferenziert angelegt, ne, für heterogene Lerngruppen. Wir haben ja auch viele Herausforderungen, wie wir jetzt noch Lernprozesse innerhalb des Großen noch aufgliedern müssen. Und da ist es sehr schwierig, dann sich an diese Konzepte zu halten, weil die verlieren dann ein wenig an Bedeutung, wenn ich dann versuche, diese Unterrichtsvorhaben in der Form, wie sie an der Schule gefordert sind, aufzusetzen.
Also ich würde sagen, mein Anspruch ist es auf jeden Fall, beides zu verknüpfen.
Genau, ja.
Ich lese dann auch theoretische Gedanken oder Konzepte so, dass ich überlege, ja, wie lässt es sich denn realisieren? Und würde auch sagen, das ist unsere Aufgabe, also meine sowieso als eine Person, die in der Uni arbeitet. Und bei mir ging das zum Beispiel mal super gut mit dem ästhetischen Streit von Christian Rolle. Da kann man das so gut durchspielen.
Ja.
Also er erklärt, warum das Bildung ist und inwiefern sich Menschen dann bilden. Und dann habe ich das zum Beispiel mit Jugend debattiert, mit diesen Methoden aus Jugend debattiert verbunden und habe gemerkt, ah, das geht gut zusammen. Und ich glaube auch, die Zeit, um das zu verbinden, die können wir uns wahrscheinlich wirklich nur an der Universität nehmen.
Ja, auch die Freiheit, so zu denken, auch die Freiheit.
Ja, weil ich habe Freiheit in Forschung und Lehre, genau.
Ja, aber klar, in der Schule, also gerade im REF mit dem Stress, den man auch hat, es passiert halt sehr schnell, dass man das wieder verengt dann. Ne? Also, dass man wieder landet bei, okay, ich habe hier irgend so ein Thema, ich brauche jetzt mal irgendein Problem und ich konstruiere mir jetzt irgendwas zusammen und versuche die Schüler quasi, Schülerinnen und Schüler, so ein bisschen an der Nase herumzuführen und auf ein Problem zu stoßen, von dem sie gar nicht wussten, dass es das gibt, beziehungsweise mit da irgendwas zusammenzureimen, einfach nur, um eben diese Problemorientierung zu haben. Also es war oft mein Eindruck, dass quasi die Didaktik oder die didaktischen Gründe, dieses Warum mache ich das eigentlich, einfach da irgendwann zurückstecken müssen, dass nur noch im Vordergrund steht, ich brauche jetzt einfach irgendein Problem, weil es eben erwartet wird, dass ich ein Problem habe. Und das ist natürlich dann, dass man diesen Selbstzweck dann bekommt. Dann ist natürlich irgendwie Quatsch.
Und wir haben schon also genug Probleme in unserem Leben, könnte man auch sagen. Warum muss man die auch noch im Musikunterricht kreieren?
Nein, das ist ja der Punkt. Also die Problemorientierung ist ja an sich nichts Verkehrtes. Es gibt natürlich wirklich echte Probleme. Es gibt ästhetische Streits in der Musikgeschichte. Das sind natürlich diese Problemfragen, die einfach quasi einem ins Gesicht schreit. Oder wenn man mit politischer Musik zum Beispiel umgeht, das ist wirklich geschenkt. Aber es gibt eben Themen, da ist das nicht so einfach. Und sich dann immer irgendwas zusammenzureiben, da habe ich mir dann schon oft gedacht, so ja, aber warum eigentlich? Weil wir haben hier ein Projekt, wir wollen das und das schaffen. Das genügt ja oft auch schon als Anreiz zu sagen, ich will da und da hinkommen als Schülerinnen und Schüler und ich habe jetzt irgendwie so ein Advanced Organizer, mache mir jetzt einen Plan, wie komme ich da hin? Reicht völlig, da brauche ich jetzt nicht für jede Stunde wieder ein neues Problem.
Auf jeden Fall. Also es muss nicht jedes Mal eine Problemfrage aufgeworfen werden, weil dann würde man ja auch sagen können, das Problem wäre so niedrig, dass es gar keins ist, weil wenn ich es in einer Stunde lösen kann, dann scheint es auch kein ernsthaftes Problem manchmal zu sein. Also ich finde, sogar manchmal hat man ja wirklich Fragestellungen, deren Bedarf ist, dass man sich etwas damit beschäftigt. Weil sonst ist es ja auch kein Problem, was vielleicht wirklich so würdig ist, dass es zusammengelöst werden muss. Sonst ist es so eine hypothetische Frage, die wir sowieso wahrscheinlich nach kurzer Zeit schon beantwortet haben.
So, wir sind am Ende unserer gemeinsamen Zeit. Darum, ich weiß, ihr habt euch beide Notizen gemacht und seid auch mit Intention hier reingegangen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Ja, gerne. Also ich würde jetzt so retrospektiv sagen, auch nach dem REF, trotz des Stresses, den man damit hatte, ich möchte die Zeit auch nicht überromantisieren, aber trotzdem habe ich da gemerkt, dass einfach die, also das, was man am Ende dort macht, halt, also oder mal zurückzugehen, wir hatten es ja über Bogenform, ich fange anders an, über unsere Eingangsstatements. Die Eingangsstatements, die wir gesagt haben, die haben ja, oder unsere Beispiele haben ja gezeigt, dass uns im Unterricht eben diese Momente besonders wichtig sind, wo Schülerinnen und Schüler selbstständig, selbstwirksam unterwegs sind. Und das habe ich auch im REF gemerkt, dass diese Momente, die gibt es nicht jede Stunde, auf keinen Fall. Die gibt es vielleicht auch nicht jeden Tag, aber die gibt es immer wieder. Und das sind so die Momente, wo man sich denkt, ja, deswegen mache ich das. Deswegen nehme ich auch diesen ganzen Stress manchmal auf mich, um jungen Menschen solche Momente zu ermöglichen. Und da haben wir, muss man unterm Strich doch sagen, einfach ein tolles Fach und auch einen tollen Job, wenn man das schafft. Und es ist auch einfach so ein Gefühl, dass man damit nach Hause nimmt, das einen durch den ganzen Tag quasi trägt, wenn man solche Momente erlebt. Mhm. Und ja, das ist einfach eine tolle Sache, wenn man das in seinem Leben hat.
Ah, ein schöner Bogen zum Anfang jetzt schon geschlagen. Uta, willst du noch was hinterher schicken?
Ja, ich würde mich dem anschließen und auch so nach der Frage, wie wir vielleicht so den Musikunterricht ja in Zukunft gestalten wollen. Ich glaube, es wird wieder ganz wichtig, dass genau diese Dinge den Schülerinnen und Schülern erlebbar gemacht werden. Wir sind in so einer Individualisierungsphase. Jeder hat sein eigenes Smartphone mit seinem eigenen Musik, seinen eigenen TikToks. Und dieses Gefühl von Gemeinschaft, das erzeugt man eigentlich oder kann man am besten in Musik erzeugen. Wenn wir gemeinsam Musik machen, wenn wir uns eine gemeinsame Musik haben, über die wir sprechen können, wenn wir alle miteinander quasi, ne, im Rhythmus klatschen. Das war früher selbstverständlich. Das war sehr selbstverständlich, dass alle diese musikalischen Erfahrungen irgendwie zu Hause oder im Umfeld machen. Ich erlebe das so, dass es immer weniger wird und dass die Augen immer größer werden, wenn die Musik entsteht. Also das wissen wir alle, wenn Musik im Raum kommt, dann kann keiner widerstehen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn man es schafft, so einen Unterricht zu entwickeln, der einerseits ja die Kompetenzen fördert, der auch inhaltlich den Schülerinnen und Schülern unsere Vielfalt zeigt, die wir im Fach haben. Wir haben wirklich viele interessante Themen und wir haben über Umwelt, über Politik, wir haben eigentlich die ganze Gesellschaftsabbildung in der Musik. Wir können zu jedem Thema in der Gesellschaft, gibt es irgendeine Musik oder irgendetwas, sind da sehr breit aufgestellt. Und dann haben wir noch zusätzlich dieses wirklich basale körperliche Empfinden, dieses Wohlfühle, wo Endorphine ausgeschüttet werden, also eigentlich neurophysiologisch wirksam. Und das fände ich toll, wenn sich der Musikunterricht da mit stolzer Brust hinstellt und sagt, also wir sind nicht nur ein Nebenfach, was man in Corona ausknipst oder auch sonst, was mal gerne abgekoppelt wird, sondern dass wir ja für die Personen- und Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig sind.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Jugendlichen, mit den ReferendarInnen und beim Musikmachen mit allen möglichen Leuten.
Selber auch.
Das war die 90. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Uta Härte und Max Zink, die uns einen ehrlichen Einblick in ihre Perspektiven auf das Referendariat gegeben haben. Ich hoffe, dass Utas und Max Erzählungen denjenigen von euch, denen das Referendariat bevorsteht, Mut gemacht haben. Vielleicht ja sogar den Mut, offen mit der eigenen Fachleiterin oder dem eigenen Fachleiter zu sprechen, um herausfordernde Phasen gemeinsam zu meistern. Ich freue mich über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge in deiner Podcast-App oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge wird im Februar erscheinen. Und einige Studierende der Universität Münster sind schon fleißig mit der Produktion beschäftigt. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.